das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Thomas Roth.
Ihnen guten Abend. Auch wenn natürlich alle gehofft haben, dass es doch nicht so ist. Alles spricht heute dafür, dass das Attentat des jungen Afghanen gestern Abend bei Würzburg politisch motiviert war. Der 17-jährige afghanische Jugendliche hatte gestern Abend in einem Zug bei Würzburg plötzlich Mitreisende mit einer Axt und einem Messer angegriffen und 5 Menschen verletzt, einige von ihnen schwer, 2 schweben noch immer in Lebensgefahr. Der Attentäter wurde später von einem Spezialeinsatzkommando der Polizei gestellt und erschossen. Vor einem Jahr kam er als unbegleiteter Flüchtling nach Deutschland und bis gestern Abend bemerkte aber offenbar niemand, dass er sich islamistisch radikalisiert hatte und sogenannte Ungläubige töten wollte. Ein heute von der Terrormiliz des sogenannten Islamischen Staates veröffentlichtes Video soll nahelegen, dass er in ihrem Auftrag gehandelt hat. Anna Tilak und Vera Kornett auf Spurensuche in Ochsenfurt.
Hier sitzen normalerweise junge Flüchtlinge. Simone Barrientos bringt ihnen Gitarre bei. Oder sie quatschen, diskutieren über Politik. Einer der Jungen, der bei ihr aus- und eingegangen ist, war der Zugattentäter.
Er war sympathisch, er war freundlich, er war entspannt. Nichts, was irgendwie stutzig gemacht hätte.
Dass sich einer der Jugendlichen offenbar radikalisiert hat, hat sie nicht gemerkt. Jeder ihrer Schützlinge hat sein eigenes Fluchttrauma. Dann das Einsamfühlen in der neuen Heimat. Viele kommen damit nicht klar, erzählt sie.
Ja, es wird, also mit den Jungs muss ich sprechen und es wird wohl auch noch ein... Diese Jugendlichen sind vielleicht anfälliger für Anwerbungen von Hasspredigern und so weiter, wenn sie alleingelassen werden, wenn sie nicht irgendwo eine Heimat finden, sei es im Fußballverein, sei es in der Gruppe selbst, sei es bei Ochsenfurtern, sei es in der Schule. Das kann ja auch ganz unterschiedlich sein.
Die jugendlichen Flüchtlinge, auch der 17-Jährige aus dem Zug, haben hier eigentlich eine Heimat gefunden. Das glauben zumindest viele Ochsenfurter. In dieser Buchhandlung haben sie ihre Deutschbücher gekauft, erzählt Klaus Braun. Auch er versucht zu verstehen, wie es zu dieser Bluttat kam.
Nichts, was ihm sonst vertraut ist. Das Einzige, was er hat, eine gewisse Sicherheit. Also hier herrscht kein Krieg. Das ist alles. Aber ansonsten ist die Situation für solche Leute, für solche Jungs, unglaublich schwer.
Gegen Mittag auf der Bahnstrecke zwischen Ochsenfurt und Würzburg. Spurensicherung. Neben einer gezeichneten IS-Flagge haben die Ermittler auch einen Abschiedsbrief, vermutlich an den Vater, entdeckt.
Die Passage lautet, ich zitiere, und jetzt bete für mich, dass ich mich an diesen Ungläubigen rächen kann und bete für mich, dass ich in den Himmel komme. Zitat Ende. Das ist für uns Ausdruck, dass hier doch eine islamistisch-religiöse Motivation dieser Tat mit dieser Tat in Verbindung zu bringen ist.
Am Nachmittag veröffentlicht die IS-nahe Agentur Amak ein Bekennervideo, in dem der junge Mann sich als Soldat des Kalifats bezeichnet.
Wir wissen jetzt seit heute Abend auch, dass dieses im Internet eingestellte Video authentisch ist. Das heißt, ob es vor der Tat schon einen persönlichen Kontakt von ihm zum IS gegeben hat, das wissen wir noch nicht. Aber dass er sich von sich aus zum IS bekannt hat, dass er dem sich zugehörig fühlen wollte und entsprechend agiert hat, das steht fest.
Als der Täter gestern Abend die Passagiere des Regionalzugs mit einer Axt und einem Messer attackierte, hat er auch Allahu Akbar gerufen. Das war auf einem der Notrufe zu hören. 5 Menschen hatte der Jugendliche in dem Zug und auf seiner Flucht schwer verletzt. Danach wurde er von einem Spezialkommando der Polizei erschossen. In den letzten Tagen soll der Junge von dem Tod eines Freundes in Afghanistan erfahren haben. Kann das wirklich zu dieser Tat geführt haben? Vor dem ehemaligen Wohnheim des Täters treffen wir den Afghanen Mohammed. Auch er hat, wie alle Flüchtlinge, Dinge gesehen, die Kinder sonst nicht sehen. Doch auch wenn das immer wieder hochkommt, dem IS würde er sich niemals anschließen, erzählt er.
Messer, Kopf und weg, oder?
Nicht gut. Hier im Café haben sie Angst, dass der Terrorismus jetzt auch hierher kommt. Andere haben Angst vor Pauschalurteilen. In jedem Fall ist das Städtchen gespalten, wie auch die Gesellschaft.
Ja, der Fall des am Ende erschossenen Afghanen ist auch deshalb besorgniserregend, weil er eben zu der Gruppe der sogenannten jungen unbegleiteten Flüchtlinge gehört. Von ihnen leben mittlerweile rund 50.000 in Deutschland. Viele kommen aus Kriegs- oder Krisengebieten. Und wer sich schon einmal länger in einem Kriegsgebiet aufgehalten hat, der weiß, wie schwer es selbst als erwachsener Mensch ist, mit dieser Art von Gefahr, Bedrohung und Zerstörung auf Dauer umzugehen. Niemand weiß, was in diesen Jugendlichen an traumatischen Erfahrungen schlummert. Das ist der eine Teil der Diskussion. Der andere Teil ist die politische Beschäftigung damit, wie mit diesem Problem und ja, auch mit dieser potenziellen Gefahr umgegangen werden soll. Julia Kretjan.
Die Frage war nie, ob es einen Anschlag in Deutschland gibt, sondern wann. Am Abend Krisensitzung mit den Chefs der Sicherheitsbehörden im Kanzleramt. Denn nun lautet die Frage wohl, wann gibt es den nächsten und kann man ihn verhindern? Eine Antwort: Prävention. Modellprojekte wie Heroes. In Rollenspielen debattieren Jugendliche über Identität, Familienehre und den Islam. Ein Angebot von Muslimen für Muslime. Auch der Bundesinnenminister schaut vor einigen Wochen vorbei. Doch das reicht nicht, so Gruppenleiter Ahmad Mansur.
Wir betreiben Aktionismus mit unserer Politik. Wir geben hier und da ein paar Millionen Euro, aber flächendeckende Angebote haben wir nicht. Wir müssen diese Jugendlichen für uns gewinnen. Wir müssen mit denen über Geschlechter und über Feindbilder, über Politik, über aktuelle politische Themen, über kritisches Denken, über Mündigsein eigentlich reden. Tun wir das nicht in den Schulen? Tun die Radikalen das woanders?
Zum Beispiel vor Flüchtlingsunterkünften. Der vor 3 Wochen veröffentlichte Verfassungsschutzbericht 2015 warnt explizit, unbegleitete Jugendliche unter den Flüchtlingen, wie der Attentäter von Würzburg, seien besonders anfällig für Versprechen von Islamisten. Derzeit leben mehr als 50.000 minderjährige unbegleitete Flüchtlinge in Deutschland. Sie wurden allein losgeschickt oder haben ihre Familien auf der gefährlichen Route verloren. Manche sind traumatisiert, ohne Halt in der neuen Heimat.
Wenn diese Jugendlichen nicht angekommen sind, auch mental nicht angekommen sind, dann suchen sie eigentlich ihre Sicherheit bei der Gruppe, die sie kennen, bei der Sprache, die sie kennen, bei der Kultur, die sie kennen. Und das ist meistens diese radikalen Gruppierungen.
Der Flüchtlingskoordinator sucht derweil nach Lehren aus der Attacke des 17-Jährigen.
Wir werden sehr genau untersuchen müssen, auf welchem Weg er sich radikalisiert hat. Das ist deshalb wichtig, damit wir andere Jugendliche vor einem ähnlichen Schicksal bewahren können.
Paris, Nizza, Würzburg. Der Attentäter könnte auch durch vorherige Taten angestachelt worden sein, so Sicherheitskreise. Oberstes Ziel müsse es daher sein, Nachahmungstäter abzuschrecken.
Und aus Berlin zugeschaltet ist mir jetzt der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen. Schönen guten Abend, Herr Maaßen.
Guten Abend, Herr Roth.
Herr Maaßen, ein Drohvideo im Namen des sogenannten Islamischen Staates. Die Ermittler sprechen von einer politisch motivierten Tat. Kann man sagen, dass der islamistische Terror jetzt endgültig in Deutschland angekommen ist?
Nun, wir müssen auch vorsichtig sein, was die Bewertung dieser Tat angeht. Die Staatsanwaltschaft und die Polizei ermitteln noch, aber derzeit sprechen viele Indizien dafür, dass es ein islamistischer Hintergrund ist. Und ich gehe derzeit auch davon aus. Ich würde nicht sagen, jetzt erst ist der islamistische Terrorismus in Deutschland angekommen. Wir dürfen nicht vergessen, wir hatten in diesem Jahr auch schon den Fall der Safia S. im Februar gehabt, wo ein junges Mädchen, 15-jähriges Mädchen auf dem Hauptbahnhof in Hannover mit einem Messer einen Bundespolizisten angriff. Oder auch in Essen der Fall, wo 16-Jährige den Sikh-Tempel angegriffen haben, auch in offensichtlicher islamistischer Motivation. Wir sind schon seit längerem, und heute ist es nochmal deutlich geworden, im Ziel des islamistischen Terrorismus.
Warum hatten Sie als Verfassungsschützer denn offenbar doch keine Kenntnis über eine Verbindung eben dieses Würzburger Attentäters zur Terrormiliz vom sogenannten Islamischen Staat?
Nun, wir können nicht alles sehen und hören und dürfen es auch nicht, was unsere Bürger, was die Menschen in Deutschland tun. Der junge Mann war uns nicht bekannt, wie auch der Polizei nach meiner Kenntnis jedenfalls nicht bekannt war. Er war nicht bekannt im Bereich des Staatsschutzes und er war auch nicht bekannt als Extremist. Und deshalb kann es Fälle geben und es wird auch weiterhin Fälle geben, in denen junge Menschen, in denen Menschen in Deutschland sich radikalisieren, außerhalb des Radarschirms, auf den die Sicherheitsbehörden schauen. Und deswegen kommt es auch ganz entscheidend darauf an, dass nicht nur die Sicherheitsbehörden, sondern dass auch die Menschen in Deutschland, die etwas sehen, es auch sagen, damit die Sicherheitsbehörden aufmerksam auf Vorfälle gemacht werden, um derartige Anschläge zu verhindern.
Herr Maaßen, man hat den Eindruck, dass der sogenannte Islamische Staat bei dieser Art von Anschlägen immer häufiger, zumindest im Nachhinein, die Tat für sich beansprucht. Ist das nun eine neue Strategie der Terrormiliz?
Das ist richtig. Wir sehen es schon seit einiger Zeit. Der IS geht aus unserer Sicht zweiteilig vor. Und das zeigt die ganze Komplexität der Sicherheitslage. Zum einen kennen wir die Terroranschläge von Paris, von Brüssel, wo der IS gezielt Attentäter dorthin schickt, um im Auftrag des IS, mit Weisung des IS, groß angelegte multiple Terroranschläge durchzuführen. Zum Zweiten gibt es dann die allgemeine Aufforderung an jeden Islamisten in Europa: tötet die Kuffara, tötet also die Ungläubigen, wo ihr sie nur treffen könnt. Al-Adnani, der Pressesprecher und Operateur des IS, hatte dies erst zu Beginn des Ramadan verkündet. Und vor dem Hintergrund muss man auch die Geschehnisse jetzt in Nizza, aber auch, ich denke, in Würzburg sehen, dass Personen aufgefordert werden, stimuliert werden durch das Internet, durch derartige Botschaften, Anschläge zu begehen.
Das sind ja möglicherweise ganz besondere Gruppen. Der Täter von Würzburg, der war ein junger, unbegleiteter, minderjähriger Flüchtling, wie man das so kategorisiert. Ist diese Truppe und Gruppe besonders gefährdet, sich unerkannt zu radikalisieren und dann plötzlich eben zuzuschlagen?
Ich glaube, in erster Linie sind junge Menschen besonders empfänglich und vulnerabel für derartige Ansprachen. Wir sehen, dass auch in Flüchtlingsheimen Islamisten, Salafisten, verschiedene islamistische Gruppierungen versuchen, junge Flüchtlinge anzusprechen. Wir sehen, dass junge Flüchtlinge oft aus Langeweile auch im Internet surfen und dann möglicherweise auch auf islamistischen Webseiten landen. Und das ist eine Gruppe, die wir alle besonders im Blick haben müssen, denn diese Personen dürfen nicht angesprochen werden, dürfen nicht das Ziel sein, dürfen vor allem auch nicht Opfer werden von islamistischen Gruppierungen.
Haben Sie solche islamistischen Gruppierungen auch auf dem Schirm, die dann sich solchen jungen Leuten nähern?
Nun, wir versuchen, soweit es geht, aufzuklären, aber ich muss ganz offen sagen, wir können und dürfen auch nicht alles sehen. Man sieht vielleicht den Verfassungsschutz als denjenigen, der vielleicht hinter jedem irgendeinen V-Mann hat und alles sieht und beobachtet. Das ist es nicht. Das können wir nicht. Und ich kann nur sagen, mit unseren beschränkten Mitteln versuchen wir, so gut es geht, alles aufzuklären. Aber ein Fall wie heute, wenn es sich bewahrheitet, dass ein islamistischer Anschlag ist, kann ein Fall sein, der außerhalb des Radarschirms aller Sicherheitsbehörden ist. Darüber müssen wir uns einfach im Klaren sein. Eine derartige hundertprozentige Sicherheit durch die Sicherheitsbehörden ist insoweit auch nicht zu gewährleisten.
Also haben wir keine Garantie dagegen, dass sowas nicht wieder passiert.
Ich sagte, wir bemühen uns, aber alle müssen mithelfen. Und das betrifft natürlich auch diejenigen, die ganz nah dran sind. Die Familienangehörigen, Betreuer, Schule und dergleichen. Wenn Sie sehen, dass Menschen sich radikalisieren, wenn Sie sehen, dass plötzlich auf dem Smartphone ein Hintergrundbild mit der IS-Fahne ist, ist das natürlich ein Signal. Und dieses Signal muss auch weiter transportiert werden an die Sicherheitsbehörden, damit auch etwas gemacht werden kann.
Herr Maaßen, haben Sie ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Bitte schön, Herr Roth.
Und das Interview haben wir am Abend aufgezeichnet. Das Attentat von Würzburg und die Folgen kommentiert nun Sigmund Gottmilb vom Bayerischen Rundfunk.
Für ein sicheres Urteil ist es zu früh. Dennoch zeichnet sich ab, was uns tief beunruhigen muss. Es sieht so aus, als gäbe es eine Reihe junger Menschen, die im Namen Allahs töten wollen. Auch dort, wo wir uns bisher sicher wähnten, im Regionalzug, zum Beispiel abseits der großen Städte. Was wir befürchtet haben, ist eingetreten. Der islamistische Terror hat Deutschland mit dieser dramatischen Tat endgültig erreicht. Dabei ist zu berücksichtigen, dass es sich bei dem Täter um einen Flüchtling handelt, der noch dazu eine gute Zukunft vor sich zu haben schien. Wie kommt einer wie er auf die Idee, Menschen auf brutalste Weise anzugreifen? Möglich, dass er vom radikalen Islam fremdgesteuert war, möglich, dass er sich radikalisierend selbst gesteuert hat, vielleicht war es eine Mischung aus beidem. Jenseits gedanklicher Schnellschüsse bleibt festzuhalten, Würzburg und auch Nizza zeigen, warum es gegen diese Art von Terrorismus keinen Schutz gibt. Er ist unberechenbar und schlägt irgendwo und irgendwann zu. Es trifft Unschuldige, die zur falschen Zeit am falschen Ort sind. Natürlich ist es unwahrscheinlich, selbst zum Opfer zu werden. Aber das Gefühl einer zunehmenden und nicht greifbaren Bedrohung wächst in der Bevölkerung. Und damit wächst auch das Misstrauen gegen die, die uns fremd oder auffällig vorkommen. Der stereotype Appell vieler Politiker, wir sollten uns von den Terroristen nicht unsere Freude am Leben nehmen lassen, ist gut gemeint, ist richtig. Ein Gefühl der Beklemmung bleibt.
Sigmund Gottlieb kommentierte. Die türkische Regierung steuert nach dem gescheiterten Putsch weiter einen strikten Kurs gegen mutmaßliche Gegner. Mehr dazu in den Nachrichten jetzt mit Jan Hofer.
Heute war vor allem der Bildungssektor betroffen. Etwa 20.000 Pädagogen, die an privaten Schulen unterrichten, wurde die Lehrerlaubnis entzogen. Dies gilt als weiterer Schlag gegen die Bewegung des islamischen Predigers Gülen. Sie betreibt in der Türkei viele private Bildungseinrichtungen. Gülen wird von der Regierung beschuldigt, Drahtzieher des Putsches gewesen zu sein.
Insgesamt etwa 36.000 Lehrer, Professoren und Dekane müssen ihren Hut nehmen. Es ist dies der zweite Paukenschlag der türkischen Regierung, nachdem es gestern bereits eine ähnlich große Zahl an Entlassungen in anderen Bereichen des öffentlichen Dienstes gegeben hatte. Die Türkei, sie steht heute sowohl im Zeichen von Massenentlassungen wie von Massenfestnahmen, nicht nur von Soldaten, auch von Zivilisten. Immer wieder ist zu hören, dass es dabei nicht rechtsstaatlich zugehen soll. Nicht weniger als 2 Dutzend Radio- und Fernsehstationen wurde heute die Sendelizenz entzogen. Der immer wiederkehrende Vorwurf, Nähe zum als Terroristen gebrandmarkten islamischen Prediger Fethullah Gülen. Erdogans Anhänger, die sich inzwischen allabendlich lautstark auf großen Plätzen versammeln, fordern dessen Auslieferung aus seinem Exil in den USA. Die türkische Regierung hat nach eigenen Angaben belastende Unterlagen über Gülen nach Washington geschickt. Immer wieder kommt es zu Übergriffen radikaler Nationalisten gegen türkische Minderheiten. Der Ministerpräsident muss heute gegenhalten. Niemand darf Rachegefühle entwickeln. Das ist in einem Rechtsstaat nicht zu akzeptieren. Der Militärputsch, er war schnell niedergeschlagen. Seine Folgen aber verändern das ganze Land.
5 Tage nach dem Anschlag in Nizza hat Bundesaußenminister Steinmeier bestätigt, dass eine Lehrerin und 2 Schülerinnen aus Berlin getötet wurden. Eine weitere Schülerin wurde verletzt. Der Angreifer war an der Strandpromenade von Nizza mit einem Lastwagen am französischen Nationalfeiertag in eine feiernde Menschenmenge gefahren und hatte insgesamt 84 Menschen getötet. In der Londoner Downing Street sind heute die Minister Großbritanniens zu ihrer ersten Kabinettssitzung unter der neuen Premierministerin Theresa May zusammengekommen. Ihre Regierung werde sich nicht nur über den Brexit definieren, sondern auch durch soziale Reformen, kündigte May an. Später empfing sie als ersten ausländischen Gast in ihrem Amtssitz US-Außenminister Kerry. Morgen wird May zum Antrittsbesuch bei Bundeskanzlerin Merkel in Berlin erwartet.
So, jetzt springen wir über den ganz großen Teich. Melania Trump, die dritte Gattin des Milliardärs und Präsidentschaftsanwärters, die steht eigentlich ungern im Rampenlicht, so ungewöhnlich das auch für ein Ex-Model klingen mag. Beim Nominierungsparteitag der Republikaner betrat sie nun aber die ganz große Bühne, lobte ihren Mann Donald als treusorgenden Familienvater und denkbar besten Mann für das Präsidentenamt. Und sie präsentierte sich selbst als ebenso glamouröse wie verlässliche künftige First Lady. Nur viele Beobachter wurden schlicht das Gefühl einfach nicht los, dass sie vieles von dem beinahe wortwörtlich irgendwann schon einmal gehört hatten. Vor 8 Jahren nämlich, als es um die Präsidentschaft eines ganz anderen Mannes ging. Über eine Inszenierung, die aus dem Ruder lief. Ina Ruck.
Die Champions. Darunter machen sie es nicht. Es sollte die große Vorstellung der, wenn es nach ihm geht, zukünftigen First Lady sein. Und Melania Trump, ehemaliges Fotomodell, gebürtige Slowenin, machte ihre Sache gut. Hielt eine emotionale Rede. Sowas kommt an hier. Vorgetragen mit charmantem Akzent.
These are the values Donald and I will bring to the White House.
Doch die Begeisterung währte nicht lang, denn jemand hatte ins Archiv geschaut. Die Rede ähnelt frappierend der einer anderen, damals noch zukünftigen First Lady. Michelle Obama 2008. Ich bin mit Werten erzogen. Arbeite hart für das, was du erreichen willst.
Like, you work hard for what you want in life.
that you work hard for what you want in life.
Dass du tust, was du sagst.
That your word is your bond and you do what you say.
That you treat people.
Dass du Menschen mit Respekt begegnest.
And respect.
That you treat people with respect.
Trumps Wahlkampfchef konnte die Aufregung heute früh gar nicht verstehen oder tat zumindest so. Sie hat über Familie, über Werte gesprochen. Die Themen sind ihr nah. Sie sind sicher auch anderen nah. Und offensichtlich fühlt Michelle Obama ganz ähnlich. Die frühere Beraterin von First Lady Laura Bush sieht das anders. Die Redenschreiber sind schuld, sagt sie. Eine Kandidatengattin ist nicht wahlentscheidend, eher eine Art Bonus. Aber man muss jetzt sofort auf Neustart drücken. Sie braucht bessere Leute um sich. Willkommen in der Welt des amerikanischen Wahlkampfs. Heute Abend werden hier in Cleveland zwei der Trump-Kinder auftreten.
Also gut, einfach mal das wiederholen, was jemand anders schon mal gesagt hat. Das ist das eine. Mit dem Finger auf andere zu zeigen, den Zeigefinger zu erheben und dabei bewusst die Unwahrheit zu sagen und den Bürgern ins Gesicht zu lügen, das ist das andere. Und nun ist es, auch hierzulande sind wir ehrlich, keine ganz neue Erfahrung, dass Politiker es mit der Wahrheit manchmal nicht so ganz genau nehmen, wenn es denn ihren Zwecken dient. Doch im virtuosen und höchst freien Umgang mit Fakten hat es der republikanische Präsidentschaftsanwärter Donald Trump zu wahrer Meisterschaft gebracht. Über Lügen und Politik in den USA, Sandra Razzo.
Haarsträubender Lügner gegen Weltklasse-Lügnerin?
She's a world-class liar.
He lashed out on Twitter with outlandish lies.
Die Wahrheit zu verbiegen, längst eine gewohnte Schattenseite der Politik. Doch mit ihm, der sich selbst als Lichtgestalt Amerikas sieht, hat das Lügen ein neues Niveau erreicht, so die Recherche-Website PolitiFact. Trump und Clinton haben entgegengesetzte Werte auf unserem Wahrheitsbarometer. Etwa 3/4 der Aussagen von Trump sind nicht korrekt. Bei Clinton sind 3/4 der Aussagen korrekt oder überwiegend korrekt. Einwanderer aus Mexiko bringen Drogen und sind Vergewaltiger, sagt er. Doch statistisch sind Einwanderer nicht krimineller als Durchschnittsamerikaner. Der Mörder von Orlando ist in Afghanistan geboren, so Trump. Fakt ist, die Eltern sind Afghanen, der Attentäter selbst ist in den USA geboren und aufgewachsen. 300 Milliarden Dollar können wir bei den Medikamentenkosten für Rentner sparen, wenn wir mit den Pharmakonzernen verhandeln, so Trump. Mathematisch unmöglich, denn die Gesamtkosten betragen viel weniger, nur 78 Milliarden. Glenn Kessler von der Washington Post sagt, Trump komme mit seinen Pinocchio-Aussagen davon, weil viele Wähler längst nicht mehr erwarten, dass Politiker die Wahrheit sagen, Lügen als zentraler Teil der Politik. Politiker sind Verkäufer, die wollen Leute motivieren. Ich kann Ihnen zu jedem Präsidenten in der amerikanischen Geschichte die schlimmsten Lügen präsentieren. Doch bei Trump haben Journalisten Mühe, mit den Halbwahrheiten Schritt zu halten. Politikreporter sind die unehrlichsten Menschen, die ich kenne. Medien als Teil des verhassten Establishments. Medien schelte daher die Abwehrstrategie, so Michael Grunwald vom Magazin Politico, wenn Trump beim Lügen erwischt wird. Er sagt ja offen, dass alles, was er äußert, verhandelbar ist, wie im Geschäftsleben. Dinge können sich von einer Stunde auf die andere ändern. Eine lustige Show, aber wenn es um seriöse Politik geht, ist das, als wolle man einen Pudding an die Wand nageln. Ich liebe die schlecht Gebildeten. Er hat Charisma, spricht Gefühle an und bestätigt Wähler in ihren Vorurteilen, so Beobachter. Und das sei manchmal wichtiger als Glaubwürdigkeit. Die Wähler schauen sich das Gesamtpaket an. Und Glaubwürdigkeit ist dabei nur ein Punkt. Einer, aber nicht der einzige. Wie viel Glaubwürdigkeit braucht ein Präsident? Auch darüber werden die Amerikaner im November entscheiden.
Mehr über den Krawallkandidaten Trump sehen Sie in einem Weltspiegel extra direkt nach unserer Sendung. Kann ich empfehlen, lohnt sich. Und wir bleiben noch kurz in den USA. Dort könnte für VW der Dieselabgasskandal weit teurer kommen als bisher gedacht. Nochmal Nachrichten mit Jan Hofer.
In den USA haben drei Bundesstaaten neue Klagen gegen den VW-Konzern eingereicht. Sie fordern mehrere hundert Millionen Dollar Schadenersatz wegen möglicher Umweltverschmutzung durch manipulierte VW-Dieselmodelle. VW bedauere die Klagen zum jetzigen Zeitpunkt, da der Konzern bereits Gespräche mit US-Behörden über Entschädigungen in diesem Punkt führe, so ein Konzernsprecher. In einer der Klagen heißt es, VW habe bereits 2006 gewusst, dass ihre Fahrzeuge die Emissionswerte nicht einhalten könnten. Die Europäische Kommission hat heute die bislang höchste Strafe wegen des Verstoßes gegen das Kartellrecht verhängt. Mehrere Lkw-Hersteller haben jahrelang die Preise für ihre Fahrzeuge abgestimmt. Mehr dazu von Anja Kohl aus Frankfurt.
Quasi alle Hersteller machten beim Brummi-Kartell mit. 14 Jahre sprachen sich ranghohe Manager über die Verkaufspreise für Lkw ab. Zudem, wie sie Kosten für Umwelttechnologien an die Kunden weiterreichen. In Europa laufen 3/4 des Warentransports per Lkw. Hier ein Kartell heißt komplette Kontrolle. Spediteure hängen dran, liefern sich Preiskämpfe, die Mehrkosten zahlen wir Endkunden. Wegen der besonderen Schwere des Verstoßes hagelt es nun im Rahmen eines Vergleichs 2,9 Milliarden Euro Strafe, EU-Rekord. Hätten die Lkw-Bauer nicht kooperiert, wären die Strafen noch höher ausgefallen. Mit Daimler trifft es einen deutschen Konzern am härtesten. Er allein muss 1 Milliarde zahlen. Der niederländische Hersteller DAF, Volvo in Schweden, Iveco in Italien waren auch dabei. VWs Lkw-Sparte MAN hätte eigentlich die höchste Strafe kassiert, bleibt aber straffrei, weil das Unternehmen das Kartell auffliegen ließ. VW und Daimler-Aktien verloren heute, obwohl die Unternehmen Rückstellungen für die Kartellsache gebildet haben. Der Imageschaden wiegt schwer. Von Daimler hieß es, es gebe keinen Anlass, von seinen Vorständen oder Aufsichtsräten Schadenersatz zu fordern, obwohl das Kartell bis in die obersten Führungsetagen reichte.
Der deutsche Leitindex DAX schloss wieder unter der Marke von 10.000 Punkten bei 9.981. Der Dow Jones in New York legt gleich zu auf 18.559 Punkte.
Seit 50 Jahren durchmisst sie nun schon die unendlichen Weiten des Alls. Und was sich seit jeher auf der USS Enterprise abspielt, dem berühmtesten Raumschiff aller Zeiten und Welten natürlich, ist in jeder Hinsicht fortschrittlich und beamt auch uns Zuschauer in eine bessere Welt. Nicht nur loben Physiker und Raumfahrtenthusiasten, wie wissenschaftlich korrekt das Enterprise-Universum dargestellt ist, auch das Miteinander der verschiedensten Typen an Bord ist für Millionen Trekkies in aller Welt ein Lehrstück in Toleranz und, ja, Integration. Pünktlich zum Jubiläum rauscht jetzt die Mission der Enterprise in die nächste Runde. Beam me up, Scotty, beziehungsweise Klaus Lesche.
Noch immer gleitet sie durch unendliche Weiten seit 13 Kinofilmen und gut 700 Fernsehepisoden. Und noch immer lauern Feinde der Föderation auf die Enterprise, verborgen in irgendwelchen finsteren Wurmlöchern des Universums.
Schilde hoch, sofort, rote Alarm!
Soweit also alles beim Alten, doch seit das Raumschiff in den 60er Jahren zur ersten Mission aufbrach, hat sich manches geändert. Von Beginn an tummelte sich an Bord eine ethnische Regenbogengesellschaft, natürlich unter amerikanischer Führung. Diesmal aber darf ein Crewmitglied auch schwul sein, Mr. Zulu. Frauen nehmen längst nicht nur Befehle vom Captain entgegen, sie machen sich selbst im Chefsessel breit. Ein einstmals gusseiserner Macho wie Ingenieur Scotty wirkt in Gegenwart der toughen Jailer wie ein wehleidiges Männchen.
Kommen Sie mit. Sofort.
Jetzt warten Sie mal. Ich habe heute einen schwierigen Tag. Ich muss meine Mannschaft finden.
Sie helfen mir und ich helfe dann Ihnen.
Schön. Ich kriege heute wahrscheinlich kein besseres Angebot, also gehen Sie voraus.
Gut.
In den 60er Jahren spannt sich der Raumanzug noch ein wenig eng. Danke. Über dem zarten Bäuchlein James T. Kirks. Heute ist der Captain ein Fitnessstudio-gestellter Melancholiker mit Sixpack.
Mein Dad ging aus Überzeugung zur Sternflotte. Ich wollte mir was beweisen.
Auf ihrem Flug durch die Jahrzehnte spiegelt die Enterprise nicht nur gesellschaftliche Entwicklungen und Moden wider. In dieser Fiction steckt auch ziemlich viel Science. Mit dem Kommunikator nimmt die Serie das Klapphandy um 30 Jahre vorweg.
Kirk hier. Captain, ich habe gerade eine neue Messung gemacht.
Die Kreatur ist ja ganz in der Nähe. Ich berechne den genauen Standpunkt.
Das ist nicht nötig, Mr. Spock. Ich weiß genau, wo die Kreatur ist. Wo ist sie, Captain? Hier, direkt vor mir.
Ein schönes Beispiel für ein überflüssiges Handy-Telefonat. Schon 1988 gibt es auf der Enterprise Spracherkennungssysteme wie bei heutigen Smartphones und sie funktionieren genauso großartig.
Computer feststellen, was das für ein Objekt ist, das der Enterprise folgt.
Bitte Anweisung wiederholen.
Auf den ultraschnellen Warp-Antrieb werden wir wohl noch warten müssen. Auch zum Beamen fehlt es der Menschheit bis heute an Energie. Beamen, das schafft eben nur Scotty, wenn auch nicht immer ganz schmerzfrei.
Okay, das machen wir nicht nochmal.
Beam me up, Scotty. Ist einfach großartig. Star Trek Beyond läuft ab Donnerstag in den Kinos und jetzt volle Schubkraft voraus. Du kennst das, Sven. Jetzt gucken wir nochmal aufs Wetter. Übernimm das Kommando, bitte. Beam me up.
Aye, aye, Sir. Ich fange sofort an. Ja, Thomas, es gibt ja auch viel zu sagen beim Wetter. Und ich habe ein zunächst mal vollkommen irdisches Bild an der Stelle. Und trotzdem ist es ganz schön beeindruckend, wenn man drauf guckt. Achim Otto hat's gemacht und daran kann man sehen, man kann sich seinen Regenbogen selber erzeugen, denn wo das Wasser herkommt, ist eigentlich egal. Die Wassertröpfchen, da trifft das Licht drauf, das Licht wird gebrochen und dann an der hinteren Seite und an der Innenseite des Tropfen wieder reflektiert. Was zurückkommt, ist dann hier der wunderschöne Regenbogen. Jetzt müssen wir aber weg vom Regenbogen hin zu den Realitäten, die Wettervorschau. Die Wolken im Osten werden langsam weniger, aber Sie sehen schon, was hinter mir passiert und ich drehe mich entsprechend rum. Da kommen nämlich tatsächlich dann morgen zum Abend und in der Nacht zum Donnerstag teilweise schwere, örtlich unwetterartige Gewitter auf uns zu. Das heißt, dieser Sommer macht das, was er ständig getan hat, kurz eine Hitzewelle produzieren und dann gibt es wieder heftige Gewitter. In der kommenden Nacht ist aber noch alles ruhig. Später gibt es Richtung Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein ein paar Nebelfelder. Die Wolken im Osten werden weniger. Ansonsten ist es sternklar und trotzdem nicht kalt. Zum Beispiel im Westen, in der Kölner City geht es wahrscheinlich nicht wesentlich unter 21 Grad. Alles über 20 ist eine Tropennacht. Im Umfeld der Städte meist 11 bis 15 Grad, in höheren Mulden bis 9. Morgen der Vormittag immer noch ein paar Restwolken im Nordosten, sonst schön am Nachmittag, Besserung des Wetters im Osten und Nordosten, dann aber die eben schon besprochenen, teilweise unwetterartigen Gewitter. Also wenn man dann nachmittags und abends noch draußen ist, auch wenn alles noch gut wirkt, immer mal Richtung Himmel gucken, da können die Gewitter kommen. Vorher wird es heiß, 30 bis im Südwesten 36, im Osten 23 bis 28 Grad. Der Wind aus Südost mit Stärke 2 bis 4. Die Aussichten, es wird dann wieder richtig gewittrig. Ganz im Osten am Donnerstag trocken, aber bis Berlin können sie mutmaßlich vorankommen, die Gewitter. Auch am Freitag im Osten trocken, sonst gewittrig. Also nach der Hitze, Thomas, kommt jetzt eben schon wieder die schwüle Gewitterluft.
Ja, aber davor eben die Hitze. Das ist gut für Eisessen, oder?
Ja, das ist sehr gut für Eisessen und auch viel trinken. Das kann ich auch empfehlen.
Heißer Tipp. Sven, ganz herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, das war's von uns. Jetzt sehen Sie den Weltspiegel extra über Donald Trump, den ich Ihnen wirklich nochmal herzlich empfehlen möchte. Und um 0.40 Uhr meldet sich Susanne Stichler mit dem Nachtmagazin. Wir sind natürlich morgen wieder für Sie da. Kommen Sie gut durch diese Nacht.